Ja, herzlich willkommen. Was haben Sie gerade gesehen? Ich habe gerade noch meine Folien korrigiert und richtig gestellt. Wir sind nämlich jetzt schon in der dritten Vorlesung und zwar im Teil 2 Elemente des Screen Designs. Eine Frage: Wer macht heute von Ihnen die Fragen? Oh ja, da habe ich ja sehr aufmerksame Zuhörer jetzt. Und freue mich auch darüber. Gut. Um was geht es? Das ist gewissermaßen der Rückblick und gleich auch der Ausblick. Es geht darüber, dass wir vor 14 Tagen so ein paar Grundregeln zur Gestaltung kennengelernt haben. Aber absolute Grundregeln. Dass wir über das Thema visuelle Variablen gesprochen haben. Dass wir ein klein bisschen über Harmonien und Proportionen gesprochen haben. Dann haben wir letzte Woche das Zwischenspiel Farblehre gemacht. Haben wir uns mal ein bisschen über die Begrifflichkeiten in diesem Bereich abgestimmt und machen jetzt heute den Teil 2, nämlich Punkt 1, Gestaltprinzipien, nicht nur Gestaltungsprinzipien, sondern dieses spezielle Wort Gestalt. Dann ein paar Worte zur Organisation und visuellen Struktur. Das heißt, was und wie legt man ein Raster an? Was und wie macht man ein Layout? Dann ein paar Elemente, die über das, was wir letztes Mal hinausgegangen sind, zur Farblehre noch und insbesondere zu Farbskalen. Es wird Ihnen oft passieren, dass Sie Skalen anlegen wollen, die Sie farbig kodieren wollen. Und dann ist das sehr hilfreich hier. Und last not least, Elemente der Typografie und des Satzes von Text. Was macht man da, was kann man da überhaupt machen? Das sind unsere Themen heute. Ja, beginnen wir mit einer Einführung in Gestaltprinzipien. Was sehen Sie hier? Hund? Wo ist eine Kontur? Im Kopf, ganz genau, das ist richtig. Und genau darum geht es. Sie sehen hier, Sie trennen hier an dieser Stelle, das ist nur ein Beispiel, wir werden das Prinzip noch ein bisschen genauer betrachten, Figur und Grund. Das heißt, Ihr Gehirn, Ihr visuelles System will eine dreidimensionale Szene sehen. Weil es ist ja dazu geschaffen, dass wir uns hier in der 3D-Welt zurechtfinden. Und weil es so konditioniert ist, es will einfach ja, Figuren sehen und den Hintergrund trennen davon. Darum sehen wir hier auch diesen Dalmatiner, der hier schnüffelt. Oder gibt es irgendjemanden, der ihn nicht sieht?
Ich sehe ein totes Pferd.
Ah ja. Totes Pferd, okay. Ja, hier unten. Ne?
Weiter oben.
Weiter oben. Okay. Ja, da ist auch ein Gesicht. Also, also man kann hier sehr, sehr viel erkennen. Das ist das Verrückte. Also so ein Gesicht, das mit der Nase nach unten schaut. Total verrückt. Und es sind wirklich nur Tintenkleckse, ja? Okay. So. Gestaltprinzipien. Andere Bezeichnung dafür ist Gestaltgesetze. Und dieses Gestaltgesetze ist aber nicht so sauber im Deutschen. Es kommt einfach aus dem englischen Laws. Die Amis machen alles zu Laws. Das sind alles Gesetze. Aber natürlich, für all diese Prinzipien, die wir hier jetzt betrachten werden, das sind keine strengen Gesetze, also keine Gesetze im strengen Sinn, haben nicht absolut und immer Gültigkeit, aber sie geben Hinweise, wie wir Menschen bestimmte Sachen sehen. Und das Thema ist, diese Gestaltprinzipien, die beschreiben verschiedene Phänomene der höheren Wahrnehmung. Wir unterscheiden zwischen früher Wahrnehmung. Früher Wahrnehmung ist das, was im Auge passiert, jetzt ein bisschen vereinfacht besprochen. Das, was im Auge passiert, ist die frühe Wahrnehmung. Und dann geht es ja über einen Nerv, den Sehnerv, zum Gehirn, noch ein paar Zwischenzentren und was in diesem Bereich und im Gehirn passiert. das ist, sind höhere Wahrnehmungsprozesse. Und um diese höheren Wahrnehmungsprozesse geht es. Und da sind halt Prinzipien festgelegt, festgeschraubt quasi in der Hardware der menschlichen visuellen Wahrnehmung, und darum sollten wir sie kennen. Das ist einerseits sehr holistisch, andererseits das Entscheidende ist, das Ganze, das was wir sehen, was wir wahrnehmen, ist immer ein Raum, ist also mehr als die Summe seiner Teile, wenn Sie so wollen. Sie können es nicht isolieren, Sie spüren gleich mehr. Wir wollen jetzt heute nicht über Stimmungen sprechen, also Farben können zum Beispiel Stimmungen induzieren und dergleichen. So weit gehen wir gar nicht, sondern nur einmal die Prinzipien der Wahrnehmung. Und es ist tatsächlich so, dass da in Frankfurt, hier in der Psychologie, sehr, sehr viel geleistet wurde. Also die Universität wurde zwar erst 1918 gegründet, aber 1912 hat hier in Frankfurt Max Wertheimer schon seine Habilitation geschrieben. Andere berühmte Namen aus dieser Zeit auch ist Kurt Kofka und Wolfgang Kohler. Und leider hat man diese Leute dann im Dritten Reich alle vertrieben, weil sie Juden waren oder Halbjuden. Und das ist schade. Andererseits hat es dazu geführt, dass der Begriff Gestalt in die englische Sprache eingegangen ist. Also die Amis haben für dieses Phänomen, für diese Laws, wie sie sagen, keine andere Bezeichnung, sondern nennen sie auch Gestalt-Laws. So, und da gibt es eine ganze Menge. Man hat also quasi gesammelt, und wir wollen uns ein paar davon anschauen. Also nicht alles und nicht voll psychologisch orientiert, sondern für die Gestaltung von User Interfaces. Was ist wichtig? Was sollte man aus diesem Bereich kennen? Es ist klar, auch die damaligen Psychologen haben versucht, das zu erklären. Und man muss sagen, die Erklärungen, also für Wissenschaftshistoriker lohnt es sich schon, das nachzulesen bei Wertheimer, für sie nicht mehr. Ganz einfach, weil die neuropsychologischen Kenntnisse inzwischen viel weiterentwickelt sind. Also wir wissen heute mehr. Deren Erklärungen sind teilweise unsinnig. Aber die Prinzipien oder die Phänomene sind natürlich nach wie vor da. Ja? Wir erklären sie heute ein bisschen anders. Und zu den Erklärungen, warum das so ist, komme ich heute gar nicht. Für Sie eben wichtig ist, die Prinzipien, die Phänomene zu kennen. Was passiert da? Und sie sind eben die Grundlage für wichtige Gestaltungsregeln. Also die Gestaltprinzipien kann man dann überführen in Gestaltungsregeln. Und das wollen wir uns eigentlich hier anschauen. Und das erste ist das Prinzip der Nähe oder Proximity. Es ist einfach so, dass was näher zusammen ist, wie hier auf der rechten Seite, das empfinden wir eben auch als näher. Moment, ich will nur meinen Pfeil sichtbar schalten, damit der nicht immer... So, das empfinden wir als zusammengehörig. Also offensichtlich gehören diese Vierecke stärker zusammen, diese Quadrate, als die. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Sehr wichtiges Prinzip, wenn Sie zum Beispiel Buttons positionieren. Was nah beieinander ist, sollte etwas miteinander zu tun haben. Ganz, ganz wichtig. Also so etwas zu nutzen. Weil wir sehen es so unmittelbar. Jeder empfindet es sofort so. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, durch Nähe Beziehungen zwischen einzelnen Entitäten, stellen Sie sich vor, das sind Buttons, auszudrücken. Viel eher würden die Leute hier sagen, ja, das sind zusammengehörige Funktionen. Wäre auch gut so. Und wenn eine andere Funktion ist, nicht weil hier unten noch gerade ein bisschen Platz ist, das da noch reinquellen, sondern dann wirklich sauber separieren. Also da sieht man, wie dieses Prinzip übergeht in einen Gestaltungsvorschlag. Das kann man auch hier sehen. Das ist eine spätere Erweiterung, jetzt erst 83 formuliert. Klar, was wir hier sehen ist, dass sich hier sowas wie Cluster bilden. Ne? Also das hier ist näher und wir identifizieren es sofort als Cluster. Okay? während das andere ja, irgendwie unabhängiger davon ist. Gut. Also wir haben hier quasi zwei Cluster. Einmal Punkte, die relativ nah beieinander sind und dann Punkte, die weiter auseinander sind. Das ist halt das, was sofort passiert und was jeder sofort wahrnimmt. Zweites, Prinzip der Ähnlichkeit. Naja, Objekte können sich in vieler Hinsicht ähnlich sein. Und was wir jetzt sehen ist, und das ist eigentlich schon ein Phänomen, was nicht offensichtlich ist, was wahrscheinlich nicht jeder gleich so gedacht hätte, ist, dass Farbe stärker gruppiert als Form. Denn, also, ja, es stimmt. Also, wenn ich mir diesen Teil hier anschaue, ich sehe hier oben immer die grau markierten, als Gruppe quasi. Und ich sehe nicht diese vier Quadrate. Ja? Es sind ja zwei visuelle Variablen quasi nebeneinander gestellt. Einmal gleiche Farbe und einmal gleiche Form. Und wir sehen unmittelbar gruppiert Farbe stärker als die Form. Ja. Ja, das ist auch noch etwas. Wenn Sie jetzt ein bisschen freier gestalten, und dann ist es so, wir Menschen neigen immer dazu, Formen kontinuierlich fortzusetzen. Also wenn Sie dieses Bild hier sehen, ich hätte das vielleicht nur auftrennen sollen, dann sehen die meisten, sagen, ja, okay, das ist genau das hier. Das ist da irgendwie so ein Bindfaden oder was weiß ich, und der liegt über einem Rechteck. Dagegen, wenn Sie sich das genau anschauen, könnte es auch so sein, ja, dass Sie hier so eine Form haben und das hier so ausgeschnitten ist. Wird aber kaum jemand interpretieren, weil er setzt die Form, die kontinuierliche Form einfach fort. Er geht davon aus, dass die Welt sich immer ähnlich verhält. Und ähnlich verhält heißt, dass dieser Bogen eben nicht hier mit einmal kantig sich abschneidet. Obwohl es gar keinen Indiz dafür gibt. Also ein stärkeres Indiz. Sondern das ist das, was Sie sehen. Und jeder sieht es so. Genauso hier diese Ketten. Niemand sieht die Kette so und dann sich hier fortsetzend. Jeder sieht es, dass sich das so fortsetzt. Dass zwei Ketten so übereinander liegen. Ja, warum? Welche harten Indikatoren, welche harten Beweise haben Sie dafür? Null. Nur Ihr Kopf macht das. Ihr Gehirn. Okay? So, und das ist zum Beispiel wichtig, wenn wir Blockdiagramme zeichnen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, welches Diagramm ist denn besser? Das hier, das ein ordentlicher Ingenieur gezeichnet hat, alles schön senkrecht, waagerecht, ja? Oder das hier, was ein 10-jähriger Schüler gezeichnet hat, um Verbindungen herzustellen. Ja, der 10-jährige, der liegt richtig. Weil diese kontinuierliche Form, die ist einfach zu verfolgen. Jetzt verfolgen Sie mal hier die Verbindung dieses Knotens mit dem Knoten. Hier, das ist da, darunter, dahin. Ja? Oder den mit dem hier hinten irgendwo. Was ist denn das? Hier sehen Sie es direkt. Das ist der verbunden ist. Sehen Sie mal hier in dem Diagramm die Verbindung dieses Knotens mit dem Knoten. So, jetzt um Gottes Willen, wir werden ja noch mehr solcher Sachen betrachten. Jetzt nicht auswendig lernen, sondern beeindruckt sein. Und wenn Sie selber in die Situation kommen, halt nochmal überlegen, kann ich das ausnutzen? Hier ganz klare Regel. Wenn Sie Verbindungen zwischen solchen Objekten in solchen Diagrammen zeichnen wollen, dann nicht wie eine Schaltung, sondern mit solchen Verbindungen, ist viel ausdrucksstärker. Und zwar, weil Ihr visuelles System so funktioniert. So ist das nun mal. Die Linien werden kontinuierlich und glatt und damit sind sie leicht verfolgbar. Weil das erwarten wir auch. Verstehen Sie, wenn Sie so eine Linie sehen, dann müssen Sie ja, damit Sie nicht alles genau nachgucken müssen, einfach versuchen zu verfolgen. Und weil Sie es schon erwarten, treffen Sie auch das Richtige, was, meistens gegeben ist, ja?
Darf man das vielleicht ein bisschen kritisieren?
Das darf man gerne, ja.
Also ich finde, rechts ist die Eindeutigkeit viel größer gegeben. Man muss zwar länger hinschauen, aber wenn man zum Beispiel links irgendwie zwei Quoten hat, die sehr nah beieinander liegen, gibt es da auch großes Potenzial zu verwechseln, während da rechts immer ein klarer 90 Grad Winkel ist und nicht mehr und nicht weniger. Also das kann man ja auch so sehen.
Darf man so sehen, ja? Gegenrede vielleicht? Wieso? Ja, hier rechts ist sehr, sehr schwer zu erkennen. Jetzt verfolgen Sie mal die Verbindung dieses Knotens mit dem Knoten. Und zwar, weil es sich insbesondere hier so knüttelt. Irgendwo müssen Sie ja durch. Nein. Nein, weil Sie die Kontinuität erwarten und voraussetzen. So sehen.
Aber die ist ja dann nicht mehr zu erkennen, wenn sie aufeinander liegen.
Wenn sie aufeinander liegen? Nein, aufeinander ist ja hier auch nirgendwo gezeichnet.
Deswegen meine ich nur, es wäre ja rechts noch schwieriger, wenn sie aufeinander liegen.
Ja, rechts wäre es noch viel schwieriger. Könnten Sie es überhaupt nicht sehen, ja. Das stimmt. Nee, hier, also wie Sie hier sehen, es gibt sehr, sehr viel mehr Linien. Ne? Und gerade das hier ist der schwierige Bereich, den sehen wir natürlich auch hier. Es ist interessant, dass man aber mit diesen freien Linien eben mehr Platz auch gewinnt. Ja? Obwohl im Grunde genommen dieselben Regeln gelten, also nicht durch ein Objekt durchzeichnen. Ne? Exakt dieselben Abstände sind also die... Ellipsen stehen an exakt denselben Positionen, da ist nicht getürkt. Also für mich ist es offensichtlich, dass ich links das schneller sehen würde.
Ja, schneller auf jeden Fall.
Ja. Ja. Auch das ist interessant. Was sehen Sie denn hier? Was sehen Sie hier? Ich glaube, viele von Ihnen sehen einfach hier in der Mitte einen geschlossenen Kreis. Obwohl der Kreis natürlich gar nicht da ist, Sie sehen ihn trotzdem, weil Sie konvexe Figuren in der Wahrnehmung bevorzugen. Ja? Zum Beispiel, wo ist die konvexe, wenn Sie hier unten hinschauen, die meisten Leute sehen das als Figur, daneben diese Figur. Und nicht etwa das hier als Figur. Aber warum? Warum? Weil Ihr Gehirn das mit Ihnen macht. Wir sehen, so ähnliche Erklärungen hatten die Gestaltpsychologen auch. Die tragen nicht. Also es gibt Gründe, wo wir sehen, okay, der Mensch extrahiert aus seiner Erfahrung, die wichtigen Objekte sind viele Objekte, die konvex sind, also nach außen gekrümmt. Ja? Ist halt so. Das sehen wir bevorzugt. Es ist nicht so, dass wir uns nicht zwingen können, das wird ja zu einem Kippbild, wenn Sie das hier sagen. Sie können natürlich auch hier diese konkave Figur sehen, wo viele Einschnitte sind, nach innen gehen. Wenn Sie sich darauf konzentrieren, ja. Aber entweder sehen Sie die konkaven Figuren oder die konvexen. Und für die meisten Menschen ist es so, sie sehen erst die konvexen. Kann man natürlich auch wieder umgestalten in Dinge. Also so sehen es die meisten, also das Weiße sind die Objekte, so sehen die meisten Leute sie. Und nicht etwa so. Also jetzt kommt darauf an, wir sprechen gleich noch über Wirkung von Weiß und Schwarz. So ist das nun mal. Ja, noch so was Verrücktes. Wir wollen immer alles geschlossen haben. Also nichts Offenes. Wir wollen etwas geschlossen sehen. Wir sehen es auch so, dass das A, das ist eben geschlossen. Und zwar und auch konvex. Das B ist auch geschlossen. Das C ist auch geschlossen. So sehen wir die Figuren. Ja? Hier auch. Und wenn wir jetzt an konkrete Grafiken denken, zum Beispiel Venn-Diagramme, dann ist das gut. Dann sollten wir aber bitte unsere Mengen formen, ja, konvex malen, weil wir sehen sie auch, und geschlossen malen. Wir sehen noch mehr dazu zum Prinzip der Geschlossenheit. Dann gibt es noch so etwas, Prinzip der Verbundenheit. Ja? Und das ist auch interessant, dass eben 94, also noch vergleichsweise jung für Psychologie und für diese Art von Untersuchungen, Verbundenheit, wenn ich jetzt Punkte verbinde tatsächlich mit Linien, mit dünnen Linien wie hier, das wirkt stärker als Nähe, Farbe, Größe oder Form. Niemand würde sagen, dieser Punkt ist mit dem verbunden, obwohl er ja dieselbe Größe und dieselbe Form hat. Allein dieser Strich dazwischen induziert Verbundenheit. Ja, das interpretieren Sie so. Verletzen Sie das, werden Sie falsch interpretiert. Also das ist einfach die Wirkung. Die Leute interpretieren ihre Grafiken dann anders. Und das können wir natürlich übertragen auf Knoten und Kanten. Ja, ich meine, es ist allen bekannt, dass wir das so zeichnen und malen und ein State-Diagramm und so weiter. Und dass wir mit den Verbindungen Verbundenheit, also mit den Linien dazwischen Verbundenheit andeuten wollen. Also, ich höre gleich auf mit den Prinzipien. Aber es ist auch nur eine Auswahl, es gibt da noch mehr mit. Aber es ist schon interessant, wenn Sie das Bild hier sehen, was empfinden die meisten Leute, die sagen, okay, das ist ein schwarzes Kreuz, steckt hier oder überdeckt, vielleicht ein Pappkreuz, überdeckt dieses Rechteck. Und kaum jemand sieht es so, dass dieses Ding hinter diesem Karton liegt. Aber warum nicht? Ja. Nein, es ist hier, was dahinter steht an dieser Stelle, das ist, dass wir symmetrische Formen bevorzugen. Also symmetrische Formen mögen wir lieber. Das Verrückte ist, dass wir die dann auch sehen und die anderen Möglichkeiten nicht sehen. Ja. Okay, das ist übrigens eine Sache, ja, Prägnanzprinzip nennt man das hier, ist es Symmetrie, wir bevorzugen symmetrische Formen und wir bevorzugen eben dieses als Kreuz zu sehen und das ist die einfachere Interpretation und darum kann man es auch Prägnanzprinzip nehmen. Also an der Stelle können Sie sich beliebige Prinzipien noch ausdenken. Das ist noch etwas, was schön ist und auch am User-Interface, übrigens von einem meiner Mitarbeiter, erst nach 2000 sehr, sehr gut untersucht worden. Wenn man sowas bewegt, sehen Sie sofort, ja, diese fünf Punkte gehören zusammen. Ja? Also das gemeinsame Schicksal, wenn man sich gemeinsam bewegt, dann sieht man, dass diese fünf Punkte gehören. Und das sieht jeder. Also niemand würde es jetzt anders interpretieren. Das heißt, das ist das Prinzip des gemeinsamen Schicksals, was man da machen kann. Und das ist auch noch ganz wichtig, Hell-Dunkel-Gestaltung. Kleinere visuelle Komponenten, ja, werden eher als Objekte wahrgenommen. Zum Beispiel sehen die meisten Leute hier einen schwarzen Propeller auf weißem Grund und nicht umgekehrt. Das Umgekehrte geht auch. Und Sie haben eigentlich gar keinen Grund zu sagen, das ist ein schwarzer Propeller. Sie könnten auch sagen, das ist ein weißer Propeller auf schwarzem Grund. Tun Sie aber meistens nicht. Das heißt, das Kleinere identifizieren wir als Objekt und das Größere, ja, sehen wir dann halt nicht. Und da kann man auch noch sagen, dass generell horizontale oder vertikale Strukturen gegenüber diagonalen Strukturen bevorzugt werden. Also Größe und die Richtung spielt da eine Rolle, was sie unmittelbar als Objekt wahrnehmen. Relativ blöd. Und jetzt zu unserem Eingangsbild wieder. Ja, Figur-Grundtrennung. Und da auch diese Kippbilder, also es war schon sehr früh bekannt. Wir wollen einfach zwanghaft, weil unser Gehirn dazu angelegt ist, eine 3D-Welt zu sehen, eben auch Objekte sehen. Und das ist so zwanghaft, dass wir gar nicht anders können, als entweder hier die Vase zu sehen oder zwei Gesichter, die sich anschauen, zu sehen. Und zwar als Kippbild. Ja? Bei den Kippbildern ist es interessant, dass Sie immer das eine sehen können oder das andere, aber nie beides gleichzeitig. Und das ist genau dieser Rekonstruktionsprozess, dem Sie nicht ausweichen können. Sie sehen nicht allein diese zweidimensionale Grafik, sondern Ihr Hirnkasten will sofort eine Welt sehen. Und entweder sieht er so eine Vase hier oder die beiden Gesichter. Andererseits auch diese, das wird man immer als Schwarm sehen, der über die Landschaft hinweg streicht und nie als zweidimensionale Struktur. Escher hat das in vielfacher Hinsicht ausgenutzt. Ja, und hier nochmal diese Figur-Grundtrennung. Ja, es ist wirklich ganz, ganz stark. Da nochmal das Bild, rechts auch. Die meisten von Ihnen werden hier, es sticht dieses blöde Dreieck, das gar nicht da ist. Ist da bei Ihnen im Kopf. Es ist ein Dreieck da, ich garantiere es. Und, aber gezeichnet ist es nicht. Aber wenn ich hier drauf schaue, ich sehe immer dieses weiße Dreieck, sofort. Und es ist nicht da. So, viele, viele Einzelbeziehungen. Und die Frage, warum mache ich so eine Show hier? Warum stelle ich alle diese Sachen nebeneinander? Naja, weil so hundertprozentig geklärt, wie das alles genau funktioniert, ist es nicht. Also mehr als das, was Wertheimer damals wusste. Man kann es akademischer erklären inzwischen als er damals. Aber es hat entscheidende Wirkungen für das Layout, das Sie benutzen wollen oder sollen oder das Sie entwickeln sollen. Das heißt, zusammenhängende Geschichten nahe zusammenbringen, wenn es etwas anders ist, weiter weg diese Trennung machen. Was gruppiert stärker, Farbe oder Form, das zu wissen und so weiter. Das wird Ihnen ständig begegnen, dass Sie diese Sachen genau Entscheidungen treffen müssen. Und wenn Sie solche Entscheidungen treffen müssen, dann erinnern Sie sich bitte an diese Gestaltprinzipien. Denn es ist das wichtigste Element, um den Anwendern direkt einen Zugang zu ermöglichen, weil sie sehen es sofort so, als zusammengehörend oder getrennt und dergleichen mehr. Und das ist wirklich die erste Form der Information, die wahrgenommen wird. Der Rest, das kognitive, bewusste Lesen, passiert erst später und viel langsamer. Und wenn der kognitive Prozess etwas anderes ausdrückt, ja, oder zutage befördert, als hier das schnelle, unmittelbare Sehen dieser Gestaltprinzipien, dann wird das als störend wahrgenommen, als stark störend. Weil Sie müssen jedes Mal kognitiv Aufwand betreiben, bewusst Aufwand betreiben. Und das leitet einfach die Interaktion. Also wenn Sie hier grobe Fehler gegen diese Gestaltprinzipien machen oder bewusst anders gestalten, werden die Leute sagen, okay, das Interface ist irgendwie, ja, was weiß ich, ermüdend, schlecht zu verstehen und so weiter. Und niemand von den Leuten draußen, von den Anwendern, kann Ihnen eigentlich sagen, warum. Niemand wird dediziert kritisieren, ja, hättest du das grau gemacht und das nicht nur eckig und rund, hättest du die Farbe genutzt, um die Gruppierung auszunutzen, wäre das viel besser gewesen. Die meisten Leute wissen das einfach nicht. Woher sollen Sie das auch wissen? Ich hoffe, Sie haben es bisher auch nicht gewusst. Oder nur ein paar Sachen gewusst. Ja? So. Also es macht Sinn, diese Prinzipien zu beachten. Auf jeden Fall macht das sehr, sehr viel Sinn. Und das sind einfach, das sind Leitfäden zur Gruppierung, zur Hierarchisierung, um Hierarchien darzustellen, also bitte mit Linien, zur Schaffung von Beziehungen, was gehört eng zusammen, und natürlich auch, um im Ganzen ein balanciertes Bild zu haben. Wir werden noch ein paar andere Prinzipien kennenlernen. Aber Sie haben recht, wenn Sie fragen, hey, das ist doch alles so eine pure Theorie, soll ich mir das denn alles merken? Muss ich denn jedes Prinzip auswendig lernen? Nein, dazu ist es nicht da. Es ist dazu da, wenn Sie gefühlsmäßig einen Entwurf gemacht haben. Lassen Sie sich da ruhig von Ihrem Gefühl steuern, von Ihrem ästhetischen Bewusstsein, von Ihren Fähigkeiten im Skribbeln. Sie werden ja sehen, Sie werden zeichnen müssen, weil das einfach viel, viel schneller geht, als das direkt mit dem Computer zu machen. Aber dann überprüfen Sie es mit diesen Prinzipien. Das heißt, haben Sie eine Gruppierung von Funktionen, habe ich das ausgedrückt? Das ist gewissermaßen so eine feine Nacharbeit. Oder wenn Sie ein Interface, was wahrscheinlich ergänzen sollen, was irgendein Designer gemacht hat, die kennen natürlich diese Regeln auch immer. Ja, bitte, dann verletzen Sie sie nicht. Sondern nehmen Sie sie auf, versuchen Sie das, was er ausgedrückt hat im User-Interface, weiterzuentwickeln. Und da machen zum Beispiel Abstände, und zwar ein Pixel-Abstände, große Unterschiede. So, das waren diese Gestaltprinzipien. Für Sie natürlich besonders wichtig, weil wenn Sie sagen, Sie kommen von der Goethe-Universität, dann sollte man so Namen wie Wertheimer, Kafka und so schon gehört haben. Weil Ihr Vorteil ist, diese sind halt auch weltweit bekannt. Gut. Wertheimer hat noch was ganz anderes gemacht, aber das trage ich jetzt hier nicht vor. Er hat noch das Phänomen aufgeklärt, wann wir Menschen Bewegung sehen. Also, dass sich Objekte bewegen. Wie viele Bilder brauche ich denn tatsächlich pro Sekunde, damit wir eine kontinuierlich eine glatte Bewegung sehen? Was meinen Sie? Waren Sie schon mal im Kino? Ach ja. Blöde Frage. Natürlich waren Sie im Kino. Wie viele Bilder hat man da? Haben Sie sich nie gefragt? Wer weiß, wie viele Bilder man im Kino hat, ja? Ja. 24. Der Standardfilm, der Standard 35mm Film und eigentlich alles im Kino hat 24 Bilder. In der Projektion macht man einen Trick. Man unterbricht nämlich jedes Bild einmal, aber das erzähle ich jetzt nicht, warum. Man macht einmal kurz schwarz und dann zeigt man es wieder an. Ja? Um gewissermaßen den Transporteffekt zu verdecken. Darum irritiert man vorher einmal das Auge. Die Frage ist aber, braucht man 24 Bilder, um eine kontinuierliche Bewegung darzustellen? Wann haben Sie das letzte Mal am Computer gespielt? Wie viele Bilder erzeugt er wohl? Wie viel erzeugt Ihre Render, Ihre Grafikkarte? Bitte? Kommt drauf an, wie komplex die Szene ist. Und wann reicht es jetzt? Ich meine, das müssten doch Designer wissen. Wie viele Elemente darf ich in eine Szene rein platzieren, damit, wenn sich da jemand drin bewegt, dass das nicht ruckt? Denn das wäre ja schlecht. Nein. Ja, es variiert ein bisschen von der Aufgabe zu der Aufgabe und auch ein bisschen individuell. Tatsächlich ist es so, dass Hubschrauberpiloten, die sehr, sehr, sehr fokussiert sind auf ihre visuelle Wahrnehmung und Bewegungswahrnehmung, ja, mehr Bilder brauchen. Aber der normale Mensch, Sie werden sich freuen, Sie können sich als Informatikerin und Informatiker recht freuen. 8 bis 10 Bilder reichen vollkommen aus. Ja? Es kommt natürlich ein bisschen auf die Szene an und so weiter. Aber normalerweise 8 bis 10 Bilder, da sehen Sie keinen Rucken, sondern die Objekte bewegen sich. Und das ist der Grund dafür, dass es nicht im frühen Sehen passiert, sondern erst im Hirnkasten zusammengesetzt wird. Und zwar wieder mit ihrem Trieb, eine 3D-Welt zu sehen. Das heißt, auch mit ihren Erfahrungen. Zum Beispiel Wertheimer, die Erfahrung, die er gemacht hat, war, wer hat das letzte Mal so einen Cowboy-Film gesehen? Cowboy-Film, so ein Western. Ich glaube, Western nennt man das. Aber es ist ja ein englisches Wort. Wer hat schon mal beobachtet, dass da hin und wieder, wenn Kutschen anfahren, sich die Räder rückwärts drehen und dann wieder vorwärts drehen? Ja, einige von Ihnen haben die Erfahrung. Warum ist das so? Ich meine, das ist doch, widerspricht doch vollkommen unserer, der Realität. Ja, worauf kommt es an? Ja, das ist richtig. Aber warum ist das so? Sie wissen doch, dass die Räder sich nur nach vorne drehen. Warum sehen Sie es denn anders? Ja? Ja, das ist mir aber zu weit und zu abstrakt. Genau. Ich sage Ihnen jetzt mal die perfekte, oder Sie haben vielleicht die perfekte. Okay. Folgendes. Das ist ein echter Wertheimer-Versuch, der hier in Frankfurt ausgemacht wurde. So eine Linie, die in Rotation versetzt wird. Und das entspricht ja den Speichen der Kutsche. Ja? Okay. Wenn jetzt Folgendes passiert, Sie diese Linie, sich das Rad so schnell dreht, dass es sich so herum bis hierhin dreht. Ja? Also, das dreht sich so schnell, dass es bei der ersten Umdrehung da ist, bei der zweiten Umdrehung hier. Was sehen Sie dann? Dass sich das Ding so rumdreht. Gegen den Uhrzeigersinn. Und niemand sagt, es dreht sich so rum. Und das ist das Rückwärtsdrehen. Und genau das passiert, je nachdem, hängt natürlich ab von den Abtastraten. Aber ist nicht entscheidend sind die Abtastrate, sondern entscheidend ist der Winkel. Und entscheidend ist, dass Sie es sehen wollen, dass was kleine, also man sieht immer so, dass die kleinen Bewegungen wahrscheinlicher sind. Es ist einfach wahrscheinlicher aus Ihrer Erfahrung, dass sich das nur ein bisschen, und zwar langsamer gedreht hat, als so schnell, wie es in Wirklichkeit war. Und da sehen Sie mal, wie wichtig Ihre Erwartungen sind. Und da sehen Sie auch darüber, da hat Wertheimer daraus geschlossen, dass das kein Phänomen des frühen Sehens sein kann. Weil da können ja Ihre Erfahrungen keine Rolle spielen. Das ist ja alles hardwaremäßig verdrahtet. Sondern Ihre Erfahrungen spielen erst dann eine Rolle, wenn Ihr Großhirn in Kontakt damit kommt. Mit Ihrer frühen Wahrnehmung. Okay. Also gibt es viel zu lernen. Sowas würden Sie dann übrigens in der Veranstaltung Animation lernen können. Ja. Ja. Was können wir denn jetzt genau damit machen? Mal jetzt ein ganz paar praktische, das waren ja eher noch Wissenschaft, so Prinzipien, zwar nicht die Erklärungen jetzt geliefert, aber die Phänomene, auf die wir aufpassen wollen. Und jetzt das Wichtige, was gibt es denn an handwerklichen Möglichkeiten, um ein gutes Layout zu machen? Also Handwerk. Und was da wichtig ist, ist als Beispiel, Sie sollten immer versuchen, in einem Layout Symmetrien zur Erreichung von Balance zu benutzen. Also Symmetrien zu nutzen, wenn Sie damit das Bild, die Strukturen ausbalancieren können. Die Ausrichtungen für visuelle Strukturen sind primär, weil uns das die Gestaltprinzipien so sagen, horizontal und vertikal. Da sehen Sie bevorzugt Objekte, wenn Sie horizontal und vertikale Linien haben. Naja, das ist eben Ihre Erfahrung. Sehr, sehr wenige Architekten haben schräge Fenster eingebaut. Also der 100-Wasser so hin und wieder, ja, um sie zu ärgern. Okay? Es ist fast immer alles. Die Hauptstrukturen sind horizontal und vertikal. Ja? Und weil das Ihre Erfahrung so ist, sagen Sie auch, alle Objekte sind so. Und wenn Sie als Mensch erstmal sagen, alle Objekte sind so, dann erwarten Sie das auch bei einem künstlichen Computerbildschirm. Also so sehen Sie es zumindest im ersten Wurf. Und Sie sollten eben, und darüber wollen wir uns noch ein bisschen unterhalten, ruhig Strukturen für das menschliche Auge, also gemäß dieser Phänomene, der Gestaltprinzipien, eben zunutze machen. Und Sie sollten keine Angst, jetzt mal als Spielregeln, vor leeren Flächen haben. Also das ist das Erste eigentlich, was ich von Designern erzählt bekommen habe. Hey, es ist nicht schlimm, wenn auf einer Folie nur mal zwei Zeilen stehen. Weil so unsere Intuition ist ja, das ist auch irgendwie ja, Platz verschwendet. Aber wenn Sie sich jetzt genau anschauen, haben Sie es als negativ empfunden, dass vorhin in Folien nur zwei Zeilen drauf waren? Haben Sie gesagt, hey, der Krömke hat aber viel Platz. Also ehrlich, der... Ja. Nein, das empfindet kein Betrachter so. Sondern freie Flächen wirken beruhigend. Und die häufigsten Fehler, die gemacht werden, sind eben entweder gar keine Strukturen fürs Auge oder inhaltlich falsche Strukturen. Also gemessen an den Gestaltprinzipien. Falscher Einsatz von Symmetrie. Also, dass Sie Symmetrie erzwingen für Sachen, die gar nicht zusammengehören. Weil Sie sehen sofort die Symmetrie. Unklare innere Strukturen, zum Beispiel bei Hierarchien kann das ein Problem sein. Fehlende oder mangelhafte Ausrichtung grafischer Elemente. Es mag schick sein, aber wir sind hier nicht bei, wie heißt das? Bei irgendeinem verrückten Fernsehkanal. Also schräge Strukturen zu benutzen. Es ist nicht langweilig, es ist grafisch überhaupt nicht verkehrt, horizontale und waagerechte Strukturen für Objekte zu benutzen. Also einen Button zu erkennen ist viel, viel einfacher, wenn er so aussieht, als wenn ich ihn, ja, es ist schon fast schwierig für mich, den zu zeichnen, als wenn er so aussieht. So sehen Sie einen Button sofort, etwas, was ein Objekt ist. Während hier sehen Sie nicht so schnell, dass es ein Objekt ist. Also horizontale, vertikale Strukturen werden beobachtet, bevorzugt. Und was man auch oft findet, ist genau diese Angst vor freier Fläche. Ich meine, Sie könnten ja hergehen und sagen, Bücher. Also, dass die so einen breiten Rand haben, weil ich will ja nicht korrigieren, ja, will ja eigentlich wenig reinschreiben in ein Buch. Also das ist doch pure Verschwendung. Ganze Wälder roden wir, weil diese blöden Designer da immer oben so einen breiten Rand hinmachen und unten so einen breiten Rand und rechts und links. Keine Angst vor leeren Flächen, kann ich nur sagen. Es wird Ihnen helfen. Es sieht einfach eleganter aus. So, und das sind jetzt etwas... was Sie auf jeden Fall machen müssen, das sind hier einfach ein gutes Beispiel. Und leider hat Microsoft das in den Standardeinstellungen für Word und so nicht verstanden. Weil da ist es rechts und links gleich. Aber was so ein Standardsatz ist, ist Papiergröße hier am Bund, das ist ja der Bundsteg, ja, da zweifache Abstände, nach oben dreifache, unten fünffache Abstände und hier vierfache. 2, 3, 4, 5. Aber okay, das ist so eine grobe Orientierung. Das wird als harmonisch und als gut empfunden. Und viele, viele Bücher haben das. Das funktioniert, wie die Designer sagen, ohne dass sie ihnen sagen können, was das eigentlich ist, genau funktionieren. Aber das ist etwas, was Sie als angenehm empfinden. So ist das. Also gerade wenn Sie ein Buchlayout machen, das nächste Mal, na, Nein, werde ich natürlich nicht. Werde ich nicht nachmessen, wie Sie meinetwegen in Ihrer Arbeit den Satzspiegel angelegt haben. Aber das ist ein Satzspiegel, der konventionell ist, der funktioniert und den die meisten als harmonisch wahrnehmen. Sie können aber auch den Satzspiegel konstruieren. Und zwar so eine klassische Konstruktion ist einfach diese Linie, das wollte ich dann nochmal machen, dass ich das mal so stufenweise aufbaue. Also diese Linie zuerst zu zeichnen, das orientiert sich ja jetzt immer an dem doppelseitigen Schirm. Also ist nicht unbedingt für einen Bildschirm, sondern für einen Buchdruck gedacht. Aber dieses hier so zu konstruieren, dann hier quer über diese Kontur zu kriegen und diesen Punkt zu finden. Diesen Punkt hier zu finden. Das gespiegelt hier auf der Seite zu machen, um den Punkt zu finden. Sie sehen, die sind absolut symmetrisch. Und dann hochzugehen und diese Figur zu machen und dann hier den Textanfang zu finden und das dann weiter rüber zu spiegeln. Also das ist eine händische Konstruktion, wenn Sie zum Beispiel ein Format haben, das nicht einem DIN-Format entspricht, sondern einem beliebigen, meinetwegen mehr quadratischen Format, was aber auch zu harmonischen Strukturen führt. Sie müssen ja immer herausfinden, was sind hier tatsächlich die Größen, wie kommt man auf diesen Punkt. Und das ist so eine klassische Konstruktion. Ja. 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 Ja, natürlich. Also, aber da können Sie eben sagen, was weiß ich. Also das, was hier ist, funktioniert immer. Das, ja. Und natürlich nutzt man das hier unten auch noch mit Seitenzahl und dergleichen. Ja. Aber dieses würden Sie auch gut, wäre auch als Heftrand gut geeignet. Das ist einfach, da gibt es natürlich keine absoluten Maße. Das ist nicht eine Programmiersprache, das ist eine visuelle Ausdrucksform. Ja? Da sagt kein Interpreter oder Compiler falsch. Ja? Nur am Ergebnis kommt raus, die Leute empfinden es als angenehm oder als nicht angenehm. Und das ist vor allen Dingen nicht sklavisch, sich daran halten. Aber wissen, was als angenehm empfunden wird. Das ist für Informatiker natürlich was Beklopptes, weil ich kann auch nicht beweisen, warum. Aber es sind Traditionen, es sind Gewohnheiten. Sie haben recht, hier ist es so, dass natürlich es hier dann wieder im Viererabstand ist, denselben Abstand, den ich sonst eben gar nicht habe, sondern der Vier entsteht ja nur an dieser, doch, habe ich hier auf der Seite, ja, genau. Okay. Ja. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also alles, ich meine, die erste Regel ist ja, Sie sollten nicht, wenn Sie Butterbrot essen, im Buch lesen. Ja. Ja, das ist klar, das ist schon richtig. Das sind keine harten Grenzen. Jede Verletzung ist da ein bisschen erlaubt. Aber irgendwie mal einen Anhalt zu haben, was wird als gut empfunden und nicht als störend. Sie kommen alle in die Not, dass Sie irgendwann eine Abschlussarbeit schreiben müssen. Und da werden Sie mit einmal sagen, hey, wie mache ich das denn mit den Abständen? Und dann die zweite Frage ist, vertraue ich Microsoft da, was die eingestellt haben? Oder wie mache ich das? Oder google ich erstmal, was denn da so rauskommt? So, und das wäre jetzt so ein Hinweis, so können Sie es machen, können Sie noch ein bisschen anpassen. Sieht immer ordentlich und schick aus. Okay. Die Designer üben das jetzt übrigens dann, was weiß ich, ein halbes Semester, solche Layouts zu basteln. Was aber ganz wichtig ist, wenn Sie weiter strukturieren, und wir strukturieren jetzt hier in Richtung von Bildschirmflächen, also nicht unbedingt ein Buch, das sind zwar immer noch Bilder aus Büchern, wo wir das so haben, ist ein Raster anzulegen. Und zwar horizontale und vertikal virtuelle Linien. Und das gleich zu gestalten. Ja? Und diese Rasterpunkte, horizontal und vertikal, dann eben geben jetzt klare Punkte, wo zum Beispiel Abbildungen oder wo dann später Buttons positioniert werden. Das heißt, bei aller Freiheit, die wir haben, es ist immer eine gute Idee, einen Schwamm zu haben. Oh ja. Es ist nach wie vor immer eine gute Idee, in Pixeln zu gestalten und zu sagen, mein Fenster, wie auch immer, soll so und so viel Pixel haben, als Grundentwurf mal. Ja? Und dann hier ein Raster reinzulegen. Wie auch immer, das Raster könnte sein 10 Pixel, so, und zwar ein gleichmäßiges Raster. Und hier muss jetzt nicht vertikal dasselbe, kann meinetwegen 8 Pixel sein. Und Sie positionieren nur auf diesem Raster. Ja? Und Ihre Objekte oder Buttons wären dann auch mindestens so groß. Sie dürfen mehrere Rasterflächen benutzen, ja? Aber nicht weniger. Sie dürfen nicht kleiner werden als das Raster. Also Sie dürfen durchaus sagen, okay, das ist, ich habe hier noch meine Hilfsrasterlinie und so weiter. Aber Sie müssen sich an Ihr selbstgewählten Raster dann unbedingt halten. Und es ist immer eine gute Idee, so ein Raster sich zu entwerfen. Ja. Nein, auch die Positionierung. Es gibt keinen Button, der so sitzen würde. Auch hier unten nicht. Ja? Und zwar ist es so, Ihre Sehgewohnheiten, horizontale, vertikale Linien wollen Sie aufnehmen. Wollen Sie sehen, die sehen Sie so oder so. Und das wird hiermit unterstützt. Und dann sehen Sie Objekte automatisch. Ja, oder Textfelder und so weiter und so weiter. Was weiß ich, hier ist dann durchaus erlaubt, wenn Sie jetzt meinetwegen einen größeren Dingens haben, hier so ein Fenster, ein Unterfenster dann festzulegen. Das wäre okay, das dann auch. Sie verführen mich hier mit diesem Lappen zu arbeiten. Wissen Sie, das sind so handwerkliche Geschichten, die einfach hilfreich sein sollen. Immer nur auf den Rasterpunkten positionieren. Und dann nachher checken, sowas gibt es überhaupt nicht, dann zu checken, wie weit bin ich davon entfernt. Also Sie müssen dann, wenn Sie Abstände haben, mehrere Objekte haben, müssen Sie hier feinteiliger werden. Das wären dann so Unterscheidungen. Also so ein Raster kann komplizierter werden, aber sollte immer ganz einheitlich sein, über das gesamte Bildschirm. Das ist übrigens alles andere als trivial, sowas dann genau auszufingern. Wie sieht das aus? Aber Sie werden immer sehen, die Seiten, die so aufgebaut sind, sehen immer harmonisch aus. Ja, und mehr möchte ich da einfach gar nicht zu sagen. Da werden Sie ein bisschen Erfahrung mit sammeln in der Übung. Ja, so. Aber versuchen Sie mal, Bildschirme, auch wenn man die dann nachher skalieren kann, die verlieren ja nicht ihre Struktur, ja, also ihr Grundraster. Das wird ja nur vergrößert oder verkleinert. Ja. Versuchen Sie mal zu erkennen, was die Leute da so gemacht haben. Das ist nicht willkürlich. So, reicht schon zu diesem Thema. Ich kann das nicht durchdiskutieren. Farbe haben wir lange gesprochen. Wichtigste, wenn ich fragen sollte, was ist Farbe? Ist eine absolute Einstiegsfrage in einer gegebenenfalls nötigen mündlichen Prüfung. Was ist Farbe? Dann antworten Sie, Farbe ist ein durch das Auge vermittelter Sinneseindruck, also eine Gesichtsempfindung. Okay? Eine Gesichtsempfindung. Was ist der Unterschied zwischen Empfindung und Wahrnehmung? Empfinden Sie oder nehmen Sie wahr? Ja, okay.
Ich fand die Definition, die wir letzte Stunde hatten, obwohl die komplizierter zum Anhören war,
Das ist die. Ja, ja, das steht ja hier unten. Das geht ja, das setzt sich ja sofort. Ja. Nein, Empfindung und Wahrnehmung ist ein Unterschied in der Wahrnehmungspsychologie. Empfindung, von Empfindungen spricht man, wenn ich einfache, laborartige Szenen wahrnehme. Ja, dann sprechen die Psychologen von einer Empfindung. Also einfache, siehst du ein Dreieck oder siehst du ein Viereck oder wie viele Dreiecke siehst du und so. So laborartig hergestellte Sachen, da sprechen wir von einer Empfindung. Dagegen in der Realität nehmen wir das wahr. Also es ist nicht so, dass ich sie empfinde, sondern ich nehme sie wahr. Ja? Sie alle. Okay. Ja, ja, das ist ziemlich willkürlich, aber könnte ja sein, dass Sie in der Literatur mal drüber stoßen. Das haben wir besprochen. Unser Thema heute ist Farbauswahl, Nutzung und User Interface. Farbauswahl haben wir ja schon viel gemacht, also geht es um die Nutzung. Und wie uns die Gestaltprinzipien schon sagten, Farbe kann sehr, sehr stark sein, weil sie die Aufmerksamkeit lenken. Sie gruppieren stärker als Formen. Wir haben sehr unterschiedliche Formen gesehen, Rechtecke und Kreise. Und wir haben gesehen, allein die Grauschattierung, erst recht eine Farbe, gruppiert stark. Ja? Es lenkt ihre Aufmerksamkeit, es hilft der Gruppierung. Man kann es aber auch benutzen, um ordinale Daten, das heißt Daten, die eine Ordnung haben, zu visualisieren. Kommen wir gleich noch drauf. Und es kann auch genutzt werden, um quantitative Daten zu visualisieren. So, beginnen wir mit ordinalen Daten. Was sind denn ordinale Daten? Welche Datenarten unterscheiden wir überhaupt? Oder welche Skalen unterscheiden wir überhaupt? Idee? Warum nicht? Welche Skalen unterscheiden wir? Haben Sie schon mal den Begriff Skala gehört? Ja, haben Sie gehört. Jetzt wissen Sie aber gar nicht, was Ihnen da unterscheiden soll. Es hängt von den Objekten ab. Wir unterscheiden nominale Skalen, ordinale Skalen und metrische Skalen oder quantitative Skalen. Metrisch oder quantitativ. Ich komme immer mit kurzen, komme immer mit geschnittenen Fingernägeln wieder nach Hause. Ich habe hier aber noch ein bisschen größeres Stück. Was ist der Unterschied? Rein nominelle Skalen. Was ist denn das? Einfach Objekte, die Sie nur mit dem Namen unterscheiden können. In denen keine Ordnung, also insbesondere keine Ordnung definiert ist. Okay? Also allein, es ist etwas anders. Hund, Katze, Maus. Ja? Das sind drei Sachen, aber es ist keine Ordnung darauf. Naja, vielleicht gibt es sie doch, aber eigentlich nicht. Hund, Katze, Maus. Die Katze frisst die Maus, der Hund frisst die Katze. Also vielleicht doch eine Ordnung, aber egal. Nehmen wir mal an, das gäbe es nicht. Oder Länder, Ländernamen. Also rein Objekte, die wohl unterscheidbar sind, ja, aber zwischen denen a priori erstmal keine Ordnung dargestellt werden soll. Das sind rein nominelle Daten. Dann gibt es die ordinalen Daten oder Skalen, die Ordnung. Ordinal ist etwas, wenn eine Ordnung darauf definiert ist. Das heißt, nämlich aus einer Menge, ich schreibe das jetzt nicht mathematisch aus, zwei Objekte, dann kann ich immer sagen, bei beliebigen Objekten, welches vor dem anderen liegt. Okay? Also für zwei Paare aus dieser Menge ist es immer klar, welches kleiner und welches größer ist. Oder es ist gleich, aber dann zwei gleiche Objekte in einer Menge würde nicht gehen. Okay? Das heißt, hier ist eine Ordnung. Ordinale Taten ist also eine Ordnung definiert. Kleiner, größer, ist klar. Ich könnte sie alle hernehmen und wir könnten uns der Größe nach aufstellen. Da wäre eine klare Ordnung. Die Frage ist, was mache ich da mit Farben? Und bei metrischen Daten dann, was ist da noch zusätzlich? Ja? Genau, es ist eine Metrik definiert. Es ist überhaupt der Begriff Abstand definiert. Ja? Bei Ordnungen muss das nicht sein, dass ich sagen kann, der eine ist näher, also die sitzen näher zusammen als dieses andere Paar. Man kann zwar immer sagen, was kleiner oder größer ist, aber der Abstand ist nicht definiert. Und hier gibt es eine Abstandsfunktion. Und da steckt auch drin, Metrik kommt natürlich auch von Messen, ja. Aber was drin ist, ist das Wichtige, es ist ein Abstand definiert. Es ist überhaupt ein Abstand definiert, das ist das Wesentliche. So. Und jetzt wollen wir uns fragen, wenn wir solche Objekte haben, kann uns oft passieren, dass sie nominell sind, Buttons, die wir anzuordnen haben, was weiß ich. Da weiß ich nur den Namen oder die Funktion. Es ist keine Ordnung drauf definiert. Es kann Sachen geben, wo eine Ordnung definiert ist, kleiner und größer. Und es kann das sein. Und jetzt befinden wir uns bei den ordinalen Daten. Und da kommt es jetzt ganz darauf an, wenn ich damit Farbe arbeiten will, welche Aufgabe ich habe. Die Hauptaufgabe ist Suchen und Identifizieren. Ja? Das heißt, wie bei nominalen Daten, eine der Hauptaufgaben ist, wenn ich ordinale Menge habe, ich will schnell suchen. Ordne ich die einfach schon gemäß ihrer Ordnung an, so ist möglicherweise dann durch diese Zweierbeziehung auch eine totale Ordnung definiert, dann geht das relativ schnell. Ich würde mich aber, wenn es nur darum geht, von der Aufgabe her zu suchen oder zu identifizieren, mich so verhalten wie bei nominalen Daten. Also wenn das die Aufgabe ist, suchen, schreibe ich hier mal ran, dann wie bei nominalen Daten und das andere betrachten wir gleich. Ich hätte vielleicht die Folie auch umdrehen können. Und würde es darum gehen, einen Vergleich zu machen, dann würde ich Verfahren für die metrischen Skalen benutzen. So, das wären jetzt zum Beispiel quantitative Daten, metrische Daten. Wie macht man das? Das macht man in der Regel dadurch, dass ich eine Farbskala anlege. Und was hier jetzt dargestellt ist, ist im Detail nicht so ganz wichtig, ist aber, dass ich mir überlegen kann, wie viele verschiedene Skalenteile sind denn sinnvoll? Ist es wirklich sinnvoll, das so kontinuierlich zu machen? Oder ist es sinnvoller, so eine Farbskala diskret zu machen, denn auch wenn Sie jetzt hier neben eine Angabe machen, meinetwegen hier über die gesamte Farbskala, welchen Wert das entspricht, dann ist das nicht sehr, sehr einfach zu interpretieren. Ja? Also, dass jetzt jemand da Werte ablesen kann, das ist sehr, sehr stark begrenzt. Das ist übrigens hier, was wir hier benutzen, ist genau die Buntton-Skala. Ja. Warum ist es ein Buntton? Ja, weil kein Grau drin vorkommt. Ja, also alles sind bunte Farben. Und warum ist es ein Farbton? Na, weil die unterschiedliche Qualität ist halt, genau ist es rot, blau, grün, gelb, orange. Ja, und nicht Sättigung oder Helligkeit. Das ist hier normiert. Also das wäre jetzt so eine Buntton-Skala. Ob die geeignet ist, sehen wir gleich noch. Wir unterscheiden nämlich sehr viele verschiedene Farbskalen, nämlich Grauwertfarbskalen und eigentliche Farbskalen. Grauwertskalen unterscheiden sich in der Helligkeit, und zwar nur in der Helligkeit. Farbskalen können sich unterscheiden in Sättigung und Farbton. Und oft ist es geschickt, auch noch in Helligkeit zu unterscheiden, zusätzlich. Sehen wir gleich. So. Und wie komme ich zu so einer Farbskala? Was benutze ich da? Also irgendwo im RGB-Raum, den Sie als Quader darstellen können, da Farben auszuwählen, ist keine gute Idee. Warum nicht? weil das überhaupt nicht wahrnehmungsmäßig Ihrer Wahrnehmung entspricht. Also wenn Sie es ganz von Hand machen wollen, dann machen Sie es in irgendeinem System, das wahrnehmungsähnlicher ist. Also zum Beispiel HSV oder HLS oder dergleichen mehr. Oder vielleicht sogar L-Stern, U-Stern, V-Stern. Das hatten wir letztes Mal ja kurz besprochen. Also sowas ist sinnvoll, das zu machen. Und es gibt im Internet, und hier funktioniert das Internet, darum kann ich Ihnen das nicht zeigen, eine sehr schöne Seite. Also ich würde sagen, sollten Sie unbedingt mal drauf schauen. Das hat nichts mit Farben zusammenbrauen zu tun, die gute Frau heißt Brewer. Sie kann da nichts für, ja. Das ist der Color Brewer. Und da finden Sie sehr, sehr, sehr viele Farbskalen. Und die alle auch subjektiv getestet sind, also nicht nur mathematisch errechnet. Aber Ihr Hauptproblem, und das ist auch die Einschränkung dabei, es gibt ja viele Probleme, ist es quasi Landkarten darzustellen. Das heißt, wenn ich so Grenzen von Ländern habe, so etwas, wie kann ich die einfärben, wenn ich auf so einer Landkarte, das ist das Hintergrundproblem, verschiedene Einfärbungen machen will. Und dann sagt sie ganz genau, für zwei Farben in dem und dem Bereich, man kann eben immer noch gucken, welche Hintergrundfarbe habe ich noch, kann ich einstellen da und dann kann ich mir da Vorschläge für Farbskalen ausgeben lassen. Also, bevor Sie etwas ganz, ganz Neuem erfinden, schauen Sie lieber danach. Die Frau Brewer hat da schon sehr interessante Sachen gemacht. Und da kann man eben Farbskalen klauen. Wenn Sie eine Grauwertskala benutzen, gibt es einen interessanten Effekt. Da sage ich immer, Sie müssen es auf jeden Fall Gamma korrigiert machen. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Aber unsere Wahrnehmung hat hier ein V mit ungefähr 3 und ein Gamma, würden wir 1 durch Gamma, steht hier ja, ist zwischen 2,3 und 2,8. Das Interessante ist, diese beiden Phänomene kompensieren sich fast vollständig. Ja? Eigentlich müsste man sagen, hätte ich Ihnen da gar nichts von erzählen sollen, dann hätten Sie nämlich gleich linear interpoliert in einer linearen Skala, weil niemand von Ihnen wäre auf die Idee gekommen, das anders zu machen und das Ergebnis wäre gut gewesen. Das ist das wirklich Verrückte. Ja? Aber trotzdem, je nachdem, wo Sie genau hinschreiben, in welchem System, sollte man das wissen, dass es genauso ist. Ja, jetzt wirklich Farbskalen, wenn Sie jetzt nicht die Frau Brewer benutzen können. Was passiert, wenn man diese Farben ordnen soll? Also wir könnten jetzt ein Spielchen machen. Ordnen Sie diese Farben. Mehr wird Ihnen nicht gesagt. Sie haben jetzt 2 Minuten oder was Zeit. Okay, das ist genau das, was man bei den Farbordnungssystemen gemacht hat. Das heißt, irgendwie werden Sie darauf kommen, dass es Farben gibt, die heller sind. Klar, die hellste Farbe hier ist das Gelb. Dann kann man sich ein bisschen streiten. Orange oder Grün, woran liegt das, dass man sich streiten kann? Ja, was würden Sie denn sagen? Was ist heller? Grün oder Orange? Hm? Ja. Also machen, bringen Sie es mal in Ordnung. Ja, vielleicht. Aber denken Sie doch nicht so kompliziert. Sagen Sie doch einfach, was. Sie wollen das nach Helligkeit sortieren. Wie? Was ist die hellste Farbe dann? Also die hellste ist gelb, keine Frage. Mache ich das mal hier in gelb. Gibt es Widersprüche? So, was kommt dann? Grün. Also ich würde Ihnen zustimmen. Gibt es Widersprüche? Was kommt dann? Orange? Rot. Ja, was nun? Er ist für Rot, ja? Okay. Und dann Orange? Wahrscheinlich. Und dann Blau. Okay, wahrscheinlich werden Sie es so oder ähnlich verändern. Hier haben wir ein bisschen Unsicherheit. Und woran liegt das? Weil eigentlich ist es verrückt. Das Orange ist ja etwas, was nah am Gelb ist. Und eigentlich müsste man es ja auch wegen der Helligkeit, also zwischen Gelb und Rot anordnen. Ne? Oder zwischen Gelb und Rot. Und jetzt liegt es irgendwo da drin. Naja, es ist schon ein Phänomen, das hier drauf zukommt, weil wenn ich jetzt hier reingucke, ach so, müsste ich die Präsentation aufmachen, ja. Diese Farben sind sehr, sehr hell, diese beiden, weil sie genau die Primärvalenzen darstellen. Also Rot 00, also RGB 255 00. Das Grün ist auch sehr, sehr knall, weil es genau das Grün darstellt. Und man sieht schon, dass das Orange ein bisschen schmutzig wirkt, also irgendeine Mischfarbe hat. Ja, es ist nicht so brillant. Okay? Und der Punkt ist der, und dazu habe ich Ihnen diese Diagramme gezeigt, also diese Schuhsohle zum Beispiel. Also Rot liegt hier ziemlich weit am Rand, Grün liegt auch, naja, jetzt ist es nicht so schön, also ja. Grün liegt hier, Rot liegt vielleicht hier. Und wo liegt Orange? Auf jeden Fall weiter weg von der Achse, also hier irgendwo. Und zwar als Mischfarbe zwischen Rot und Grün. Gelb liegt hier zwischen. Gelb muss sehr, sehr hell sein. Warum auch? Nicht nur, weil die Farbe gelb hell ist, sondern weil sie zwei Kanonen voll anhaben. Nämlich Rot und Grün. Sonst gibt es kein Gelb. Ja? Also, es sind so viele Phänomene. Aber Sie werden entweder nach Helligkeit sortieren, das werden die meisten machen, oder nach einem Farbton, wobei es bei Farbtonen nicht der Farbton nicht eine metrische Skala ist. Ja, also ist Farbtöne haben nicht mal eine Ordnung. Oder was ist die Ordnung bei Farbtönen? Ja, RGB, das haben Sie so oft gehört, dass Sie gar nicht mehr anders können. Aber was ist denn eine natürliche Ordnung von Farben? Zum Beispiel der Regenbogen, genau. Wie viele Leute in Ihrer Umgebung können das fehlerfrei aufzählen? Vielleicht ein Drittel. Testen Sie mal Ihre Freunde, Ihre Eltern, Ihre Geschwister, ob die einigermaßen fehlerfrei den Regenbogen, die Regenbogenfarben hinbekommen. Interessant. Also die meisten, Regenbogen wäre eine Assoziation, ja. Aber im Grunde genommen, wenn Sie sich überlegen, was dahinter steht, als Ordnungsprinzip das zu nehmen, ist schon ein bisschen abstrus, ne? Also, aber wir haben es oft gesehen. Farbsättigung, ja, das erkennen auch viele Leute hier, die sind ja alle einigermaßen stark gesättigt. Wobei das Orange eben jetzt gerade rausfällt und damit auch in der Helligkeit nicht so einfach einzuordnen ist. Es hat eine wesentlich andere Sättigung als dieses, dieses und das und auch als das. Okay, das heißt, ja, jetzt gibt es unendlich viele Beispiele. Sie können in anderen Büchern noch, zum Beispiel im Visualisierungsbuch von Schumann, nachschauen. Da gibt es sehr, sehr viele Farbskalen. Das sind einigermaßen wichtige Farbskalen. Grayscale, die spektrale Farbe, wobei bei der Spektrallinien nie klar ist, was ist oben und was ist unten, also was ist mehr und was ist weniger. Ist Rot mehr oder ist Blau mehr? Ja, bei der Temperatur wissen Sie es. Bei Rot vorsichtig sein, nicht sofort die Hand runterschwingen. Dann können Sie natürlich einen einzelnen Farbton machen und den in der Intensität verändern. Das funktioniert sehr gut. Haben Sie zwei Werte, macht es gegebenenfalls Sinn, über ein neutrales Grau zu gehen. Also zum Beispiel wäre das eine vernünftige Skala, vielleicht gerade nicht fünf Elemente, um Temperaturen, zu repräsentieren. Also wenn er jetzt nicht grün wäre, sondern wenn das grüne blau wäre, ja, dann eine Temperaturskala, also ganz kalt, tiefes Blau, ein bisschen ausgewaschenes Blau, ein bisschen kalt und dann bis zum Rot, wie hier dargestellt. Also könnte man als Temperaturskala benutzen. Würde niemand aufstoßen. Und hier in der Mitte, das sind noch Part Spectral Scale, also Teile sind, das ist interessant, was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Naja, sind nur Teile davon tatsächlich aus einem Spektrum. Das andere Teile sind eben ja, aus anderen Gegebenheiten. Gut, noch ein paar Regeln, wenn Sie sowas haben, und das kommt vergleichsweise oft vor. Für ordinale Daten, also für Daten, die eine Ordnung haben, wo unterstellt man direkt eine Ordnung, ist immer bei Grauwertskalen. Ja? Da sieht jeder, da ist eine Ordnung drin, die Helligkeit, das empfindet auch jeder. Das funktioniert auch ganz gut bei Rot-Grün-Skalen, bei Gelb-Blau-Skalen auch noch. Und zwar gerade, wenn zwei Werte sind, Minus und Plus und in Grenzen die Sättigungsskala. Also das wäre ja hier auch so eine Sättigungsskala. Ja, auch da sieht man natürlich, das eine ist gesättigt und das andere ist weniger. Auch noch eins, unterschiedliche Skalen sind gegebenenfalls für unterschiedliche Detailgrade geeignet. Das heißt, je nachdem, wie viele Stufen Sie darstellen wollen, sind es sehr viele, lohnt es sich immer auf Graustufen zu gehen, also Helligkeit. Sind es wenige, 3, 4, 5, können Sie auch Farbton- oder Farbsättigungsskalen benutzen. Und eigentlich haben Sie genug über Farbe gelernt, um in dem U-Stern-V-Stern-Diagramm Farbskalen, gleichabständige Farbskalen zu entwickeln. Was heißt das nämlich? Wie auch immer, meinetwegen Rot und Blau, da wollen Sie eine gleichabständige Skala haben, dann können Sie natürlich mal eine Gerade da reinlegen und die dann einfach metrisch gleichmäßig unterteilen in ein paar Schritte, meinetwegen, ja, naja, machen wir es so eine Fünfer-Skala. Sie haben Gleichabständigkeit. Ob das jetzt eine gute Farblinie ist, ist die Frage noch. Sie können auch, hatte ich ja eben gesagt, durch den Weißpunkt gehen. Also Sie können auch solche Kurve da reinlegen. Alles erlaubt. Wenn Sie sich das überlegen, was hier abfällt, Sie können auch benutzen eine stärker ausgebeulte Skala. Das wäre dann eher so eine Spektrallinie. Sie haben immer Gleichabständigkeit bei dem Farbton und Farbsättigung, wenn Sie es in dem Diagramm gestalten. Also wenn die Metriken so sind, dass die Abstände hier gleich sind. Meinetwegen nehmen Sie einen Kreis, dann können Sie das vielleicht sogar rechnen. Ja. Manchmal macht es aber auch Sinn, nicht uniforme Skalen zu nutzen, gegebenenfalls auf die Gamma-Korrektur zu nutzen. Aber das ist noch ein wichtiger Hinweis. Viele Menschen, wir sehen gleich wie viele, sind farbfehlsichtig. Sehr, sehr viele. Die Frauen sind da fein raus, bei denen sind es deutlich weniger. Aber wenn Sie als Informatikerin etwas schreiben, dann schreiben Sie nicht nur für Ihre Geschlechtsgenossinnen die Programme. Denken Sie an die armen Männer, die das eben auch lesen müssen. Also ist es immer eine gute Idee, weil alle Menschen können eigentlich Helligkeit recht gut wahrnehmen, ein Double Coding zu machen. Also wenn Sie eine reine Farbskala benutzen, egal ob Sie Farbton- oder Farbsättigungsskala, machen Sie, also kodieren Sie nicht in dieser U-Stern-V-Stern-Ebene, sondern kodieren sie zusätzlich in der Helligkeit. Das heißt, dieser Punkt wird auch in der, wenn Sie hier so rübergehen, wird zusätzlich in der Helligkeit moduliert. Das heißt, hier das Rot wird sehr, sehr hell dargestellt. Können Sie auch in dem System rechnen dann. Dass auch da bei der Helligkeitsskala ein Ton ist. Und der große ein Unterschied ist. Und zwar ein gleicher Unterschied. Also wirklich im Sinne von Double Coding, nicht wie man es in der Pädagogik vielleicht hört, das gilt nur für pädagogische Zwecke, das heißt etwas mit Grafik und Text kodieren, sondern hier auch. Auf jeden Fall nie versuchen, drei Größen, aber das gehört eigentlich nicht so sehr in HCI, drei Größen auf Farbe abzubilden. Das geht garantiert falsch, obwohl es ein dreidimensionales Koordinatensystem ist, Farbe auch. Funktioniert aber nicht. Niemand kann da die drei Ordnungen dann erkennen oder etwas daraus lesen. Das funktioniert nicht mehr. Double Coding heißt ja, Sie haben redundant kodiert. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, sonst werden Sie mir sehr unruhig. Okay, was auch noch ist, Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein. Meistens ist es gut, wirklich diskrete Skalen zu machen, weil selbst wenn Sie sie kontinuierlich zeichnen, selbst wenn Sie kontinuierliche Skalen erzeugen, sehen viele Betrachter trotzdem diskrete Skalen. Ja, also machen Sie es gleich diskret, lohnt sich. Gut, Farbfehlsichtigkeit, hatte ich schon gesagt, ist ein Problem. 8% der männlichen Bevölkerung, also wenn wir jetzt durchgucken, sind rund 3 von Ihnen zumindest farbfehlsichtig. Ja, das heißt nicht farbenblind, nicht, dass Sie nur grün nach grünen Tomaten greifen. Soweit ist es nicht. Sie haben genug andere Indikatoren, die auch Rot-Grün-Blinden erlauben, die Reife einer Tomate zu ermitteln. Das liegt zum Beispiel am Geruch. Und oft wissen die Leute es gar nicht, dass sie farbfehlsichtig sind. Also mein Neffe zum Beispiel auch, der hat das erst gemerkt, als er zur Polizei wollte und die ihm dann da den Farbsehtest haben machen lassen und er dann festgestellt hat, aber er sieht in der Farbe nicht gut und außerdem sein dreidimensionales Sehen ist auch nicht gut. Das hat er aber in seinem Leben überhaupt nicht festgestellt. Ja? Okay. Viele wissen das eben gar nicht, das ist tatsächlich so. Das sind so diese klassischen Tests, sollten Sie vielleicht mal machen. Und das ist nicht unwesentlich. Sie als Interface-Designer müssen das wissen. Also jeden 20. User einfach mal auszuschließen oder bei Männern so fast sogar jeden 10. oder jeden 12. ist durchaus ein Problem, ne? Wenn Sie so kodieren. Haben Sie sich was Tolles ausgedacht und der sieht es überhaupt nicht. Naja, gut, okay. Noch allgemeine Regeln zur Visualisierung mit Farbe. Legen Sie sich immer ein bisschen Zurückhaltung auf. Im gesamten Design hatten wir schon als Regel, weniger ist oft mehr. Also nicht bunt, nicht knallig gestalten, sondern eher dezent. Verwenden Sie Farbe zur Gruppierung. Da ist es sehr, sehr wirksam, haben wir aus den Gestaltprinzipien gelernt. Farbe gruppiert stärker als Form. Also nutzen Sie das. Betonen Sie das Interessante. Für Männer sind rote Lippen immer interessant. Also rot ist etwas, was sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Umgekehrt wahrscheinlich auch bei Frauen. Nutzen Sie Metaphern des Anwendungsgebietes. Also wenn in bestimmten Anwendungsgebieten Metaphern existieren, dann nutzen Sie die. Verrückt, das ist nicht in jedem Anwendungsgebiet gleich. Zum Beispiel für Chirurgen, und das ist wirklich psychologisch sehr gut ausgetestet, ist Rot überhaupt keine Warnfarbe. Ja, weil sie das ja nur sehen. Das Verrückte ist, für Chirurgen ist wirklich Grün eine Warnfarbe. Wenn Sie was Grünes im aufgeschnittenen Bauch sehen, dann Achtung. Nee, es ist wirklich so. Es ist verrückt, wie diese Gewohnheiten in Sie eindringen. Ja? Gestalten Sie immer auch für Nutzer mit Farbanomalien, also für die Farbenblinden oder Sehschwachen. Weichen Sie nicht zurück vor Redundanz, sondern nutzen Sie Redundanz. Wenn Sie Möglichkeiten haben, kodieren Sie nicht nur in Helligkeit, ja, meinetwegen in Formen auch. Wenn Sie Gruppierungen machen wollen, dann nehmen Sie die gleiche Farbe, machen Sie aber ein Double Coding mit der Form. Weil die Menschen, ihre User sind nicht alle gleich. Und wie gesagt, es gibt hier keine ganz fixen Regeln. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Sie haben. Und verwenden Sie einen angemessenen Level of Detail. Also ist es überhaupt Quatsch, so etwas nicht ruhig zu gestalten, sondern mit viel Firlefanz, das macht gar keinen Sinn. Hier noch ein paar tiefergehende Sachen. Ich würde Sie bitten, das mal durchzulesen. Das sind so weitere Empfehlungen. Aber wie gesagt, es gibt keine offizielle Gültigkeit. So, und in Anbetracht der Zeit, das würde ich jetzt sagen, unterbrechen wir hier mal die Elemente der Typografie, die kriegen wir nächstes Mal noch kurz rein. Auch das, damit Sie da ein bisschen was gehört haben, also hier, damit Sie zumindest die Begriffe kennen, wie zum Beispiel... Wo ist es denn hier? Also Schriftstärke, Schriftschnitt und dergleichen. Und das machen wir aber nächstes Mal. Nur wenn Sie jetzt noch Fragen haben und nicht ganz schnell nur zum Essen wollen, dann dürfen Sie die gerne stellen. Wollen doch alle zum Essen. Der Bauch siegt. Tschüss.